1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, das hier ist Era Indomitus erklärt und wir sind in Folge 3. Zu Beginn möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich für die ganzen lieben Kommentare unter dem ersten Video, das ich zu dem Thema gemacht habe, bedanken. Auch für die immer sehr, sehr liebevoll und respektvolle Kritik, sei es an meinem Sprechtempo oder an der Aussprache mancher Dinge. Ich hoffe, dass ich einiges für die nächsten Videos davon übernehmen kann. Ich befürchte nur, was das Sprechtempo angeht, werden wir uns irgendwo in der Mitte treffen müssen, weil ich das nur bis zu einem gewissen Maß anpassen bzw. beherrschen kann. Aber da schauen wir einfach mal, wie weit wir miteinander kommen. Ansonsten freut es mich tatsächlich einfach sehr, dass es so viele so gern gehört haben. Und dann wollen wir auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern uns zurück auf die Reise in eine entfernte Galaxis machen und mal eine Runde einen Blick darauf werfen, was eigentlich noch passiert ist, während Cardia bereits angegriffen wird. Denn natürlich bewegt sich auch im Rest des Universums in verschiedenen Planeten und Planetensystemen so einiges, das dazu führt, dass ganz andere Fraktionen und Individuen sich auf den Weg machen, als solche Leute wie Creed es vermutlich jemals gedacht hätten. Und wir beginnen da in einem völlig abseitigen Planetensystem, das für das Imperium eigentlich bis vor kurzem gar nicht so spannend war, nämlich das Eriat-System, insbesondere der Planet Eriat 6. Eigentlich ist das gesamte System vollständig wertlos. Es besteht aus Planeten, die nichts weiter sind als radioaktiv verseuchte Wüsten, wo es kaum Ressourcen gibt und man demnach weder Kolonien bauen kann, noch eigentlich Kolonien bauen möchte. Denn warum sollte man Bürger des Imperiums dieser Gefahr aussetzen, wenn man rein gar nichts daraus gewinnen kann? Was man dort allerdings gefunden hat, war, dass das Eriat-System eine gewisse strategische Bedeutung aufweist oder aufwies, wenn es darum ging, das Imperium zu verteidigen oder zumindest Flotten zu sammeln, um sie in andere Kriegsgebiete zu schicken. Und das ist auch genau das, wofür Eriat 6 sehr, sehr lange benutzt worden ist. Man ließ durch die imperiale Kriegsflotte einen Außenposten errichten und dieser wurde hauptsächlich dazu genutzt, um sich eben zu sammeln. Diesen Außenposten gab man allerdings im Rahmen des 4. Schwarzen Kreuzzuges von Abaddon äußerst schnell auf. Es kam zu nahezu keiner Gegenwehr des Imperiums, als er mit seinen Flaggschiffen dort auftauchte, denn es gab keinen Grund, Leben und Material an diesem Punkt zu verschwenden. Der 4. Kreuzzug bedrohte nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits weitaus wichtigere und größere Orte und auch Individuen und demnach gab man Eriat 6 und das ganze System einfach auf, nachdem die ersten Schüsse abgefeuert worden waren. Und dann passierte über 6 Jahrtausende lang nichts. Das System und der Planet tauchten in keinem einzigen imperialen Dokument auf. Es gab keine Befehle, sich anzusehen, was dort passiert war, überhaupt keine Erwähnung mehr und wahrscheinlich hätte das Imperium das System und Eriat 6 einfach vergessen, wenn dann nicht das Schicksal erneut eingegriffen hätte. Es kommt zu einem Warpsturm, der ein Exploratorschiff zum Notfallübergang in den Realraum zwingt. Der Captain, der abschweifendes Auge, landet mit seinem Schiff im Eriat-System und ist zunächst einmal nur dankbar und erleichtert, dass er dem Warpsturm entkommen ist und sein Schiff nun in einer scheinbar sicheren Umgebung ist, auch wenn er natürlich die radioaktive Verseuchung auf der Stelle feststellt, aber dagegen ist man ja dank der imperialen Technologie wahnsinnig gut geschützt. Sein großes Problem ist allerdings, dass der Warpsturm einfach nicht vorüberziehen will und so sind er und die Seinen erst einmal vor Ort gefangen und dann kann man natürlich damit beginnen, die Zeit, die man hat, vernünftig zu nutzen und er beginnt das System, in dem er sich aufhält und seine Planeten zu studieren. Eigentlich hätte man fast nichts dort finden sollen, möchte man jemanden fragen, der sich kurz damit beschäftigt hat. Er aber fand heraus, dass Eriat 6 in der Vergangenheit irgendwann stark bombardiert worden war, vermutlich zur Zeit des 4. Kreuzzuges, vielleicht aber auch schon früher. Dadurch wird er neugierig. Er beginnt weitere Nachforschungen anzustellen und lässt sich schließlich mit einem kleinen Trupp auf die Oberfläche des Planeten bringen und findet dort Technologiefragmente, die er aber keiner einzigen ihm bekannten Kultur zuordnen kann. Sie muss also alt sein, wahnsinnig alt, vermutlich älter als die Bombardierung selbst, denn das Imperium hätte sie doch finden müssen, hätte sie einfach so darauf herumgestanden. Also beginnt er davon auszugehen, dass die Bombardierung es war, die diese Fragmente erst freigelegt hat und dann muss unter der Oberfläche von Eriat 6 noch weitaus mehr zu finden sein. Es sind allesamt Informationen, die er wirklich sehr detailliert aufschreibt und sie dann schließlich weitergibt, als der Warpsturm sich legt. Er begibt sich mit seinem Schiff auf die nächste Reise. Die Informationen über Eriat 6 nun gehen aber in eine Quelle, die mehr als nur begierig darauf ist, das Geheimnis des Planeten aufzudecken. Denn natürlich ist Eriat 6 nun auf einmal wahnsinnig interessant für das Imperium und zieht dann einen der größten und neugierigsten und wohl auch unkonventionellsten Forscher an, die es zu bieten hat, Belisarius Call, der Magus des Adeptus Mechanicus, ein Universalgelehrter, ein Genie, von einigen gefürchtet, manchen sogar gehasst und sehr, sehr viele blicken verehrend zu ihm auf, denn sie allesamt wissen, dass er ein Genie ist, das das Imperium zu Großem führen kann, allerdings wissen sie auch gleichzeitig um seine Geisteshaltung. Der Zweck und das Ziel heiligen die Mittel, alles an Wissen und Technik kann und muss verwendet werden, solange es nicht vom Chaos korrumpiert ist, und das mag manchen, die sehr, sehr puristisch an den Imperator und das Imperium der Menschheit glauben, mehr als nur aufstoßen, aber Call sich entgegenzustellen ist selten eine gute Idee. Und wenig überraschend will er nun natürlich herausfinden, was es dort zu finden gibt. Allerdings ist er auf einer eigentlich anderen Mission, die dann aber gar nicht mehr so wichtig zu sein scheint. Er stellt sie kurzerhand hinten an und überlegt, einen kurzen Abstecher zu machen, der fast 50 Jahre dauern wird. Aber Call war derartig lang auf dem Mars, dass er seine Neugierde nicht mehr zügeln kann, jetzt wo sich auf seiner Reise ein großes Geheimnis bietet, für das er wie geschaffen zu sein scheint, um es aufzudecken. Er lässt Lager auf dem nördlichsten der Kontinente errichten, da er dort die meisten der Artefakte wahrnimmt, und beginnt, sie ausgraben zu lassen, und alle müssen sie zu ihm gebracht werden, damit er sie untersuchen und studieren kann. Und die Fundstücke, die sie zutage fördern, könnten unterschiedlicher nicht sein. Manche sind winzig, nur faustgroß, andere so riesig, dass es Maschinen braucht, um sie bewegen zu können. Aber sie haben frustrierenderweise allesamt eines gemeinsam. Sie sind alle stark beschädigt, entweder schon miteinander verschmolzen, teilweise so zersprungen, dass man kaum noch erkennen kann, was sie einst waren, oder so spröde, dass sie in den Händen der Ausgrabenden einfach zu Staub zerfallen. Sie wollen ihre Geheimnisse nicht preisgeben. Call allerdings selbst ist nicht frustriert. Er sieht es einfach nur noch mehr als ein großes Geheimnis an, dem er sich unbedingt annehmen muss. Er aber ist nicht der Einzige, der sich in das System bewegt hat. Die Technik und die Artefakte, die dort nun wahrzunehmen sind, locken eine ganz bestimmte Spezies an. Orks. Vor allem werden sie natürlich angelockt von der Energiesignatur der Schiffe der Flotte Calls selbst. Der Big Mac Gangrek, der sie anführt, blickt auf diese Flotte und hat auf der Stelle Visionen davon, wie er sie auseinandernehmen wird, wie er die Beute, die er dort machen kann, zusammen mit seinen Boys in seine Flotte einbauen wird, um sie noch größer zu machen, damit sie endlich so ausgestattet ist, dass seine Gier nach Macht, Artefakten und Einfluss endlich gestillt werden kann. Call bemerkt den Eindringling wenig überraschend sehr schnell und beginnt seine Siegchancen zu berechnen, sobald er verstanden hat, wer versucht, ihn anzugreifen. Er stellt vor allem eins sehr, sehr schnell fest, nämlich, dass Gangrek deutlich mehr möchte, als der Ork eigentlich kann. Die Schiffe der Flotte sind rostig und keinen wirklichen Gegner für den Adeptus Mechanicus, und so wird in der Orbitschlacht die Flotte der Orks fast vollständig ausgelöscht. Die Besatzung kann sich durch einen Teleporter-Einsatz retten und kommt auf der Oberfläche von Eriat 6 an. Call blickt zufrieden auf das Ergebnis und die brennenden Trümmer der Raumschiffe der Orks und macht mit seiner Arbeit weiter, bedenkt er doch nicht, dass sie sich auf die Planetenoberfläche hätten retten können, oder geht vielleicht sogar davon aus, dass die radioaktive Strahlung ihnen dann schon den Garaus machen wird. Was allerdings passiert, ist etwas völlig anderes. Sie gedeihen unter der radioaktiven Strahlung, werden größer, vermehren sich, werden besser, schneller und natürlich gieriger, und ihre Gier richtet sich auf die Anwesenden und das, was sie haben. Sie beginnen Überfälle auf die Lager Calls, beginnen zu bauen. Die gestohlenen Artefakte des Adeptus Mechanicus werden mit den Technologien, die auf dem Planeten gefunden worden sind, vereint und natürlich mit dem Schrott, der immer noch tagelang aus dem Orbit regnet, wo man die eigenen Trümmerteile wieder zu irgendetwas sehr, sehr Orkischem zusammenbauen kann. Calls Adepten betrachten die Überfälle als ein nerviges, ja, ein Übel allenfalls, nichts, was sie ernst nehmen müssten. Sie glauben nicht, dass ein großer Plan dahinter steht, weil sie selbst kein Muster erkennen können. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Orks keines hätten, oder besser, die Orks haben einen Plan, aber sie haben tatsächlich kein Muster. Gangrek selbst ist für einen Ork völlig unberechenbar, selbst für einen Mech völlig verrückt, Und sein Wahnsinn, seine Sprunghaftigkeit ist nun natürlich etwas, das den methodischen Verstand eines Anhängers des Omnissiah vollständig an seine Grenzen bringt. Und so wird er zu einer stetig wachsenden Gefahr. Es kommt zu mehr und mehr Hinterhalten. Die Boys beginnen ihre eigene Unberechenbarkeit zu verstehen und zu nutzen. Und sie werden irgendwann so mutig oder dreist, dass Call selbst wieder auf den Plan tritt. Er reißt sich aus seinen eigenen Studien los, lässt sich von seinen Adepten schildern, was passiert ist und erkennt, dass seine 50 Jahre andauernde Arbeit nun in einem Desaster enden könnte. Er weiß, dass er Gangrek vollständig vernichten muss oder der Planet und damit alles, was ihm wichtig ist, fällt in die Hände dieses Orks und dann wird aus den Artefakten irgendetwas gebaut, aus denen selbst Call nichts mehr lesen kann, von dem, was die Vergangenheit versucht, vor ihm zu verbergen. Und so studiert er die Angriffe und kann zumindest etwas finden, was sie vereint: Gier und Plünderungen. Also lässt er einen Köder für Gangrek auslegen. Er lässt die Vorratslieferungen durch Skitari ersetzen und als die Boys versuchen, die Landeplattformen zu stürmen, die wie eine reife Frucht einfach in ihren Bereich gesetzt werden, müssen sie erkennen, dass ein Hinterhalt für sie gelegt worden ist. Es beginnt eine Schlacht, die bis tief in die Nacht dauert und unter der Führung Calls selbst steht. Es ist der erste wirkliche Sieg des Adeptus Mechanicus gegen die Orks, seitdem diese auf der Oberfläche angekommen sind, und auch Gangrek selbst wird vernichtet. Die Strahlen von Calls Solaratomisator machen ihm ein Ende. Es kommt zu einem Rückzug der Orks und eigentlich sollte dies ein Grund zum Feiern sein. Call allerdings erkennt, dass der Planet voll von ihnen ist und dass er dies nicht mehr unter Kontrolle bekommen kann, dass sie eigentlich verloren haben, selbst wenn sie gerade die militärische Oberhand haben sollten. Er erkennt, dass er seine Studien aufgeben muss, er weiß aber auch, dass er sich zu sehr hat von dem ablenken lassen, weswegen er den Mars ursprünglich verlassen hat, und so lässt er die Schiffe fertig laden mit allem, was bereits ausgegraben worden ist, und steigt ein letztes Mal in die Tunnel, um sich von dem zu verabschieden, was er dort unten vielleicht hätte finden können. Und dort ein letztes Mal alleine in den Tunneln kommt es zu einer Begegnung, die er einst schon hatte, die er allerdings vergessen hat. Er spürt in den ersten Momenten, dass hier unten etwas ist, das auf ihn wartet. Er spürt, dass ein Artefakt fast schon nach ihm ruft. Er weiß, dass es nur noch Tage oder Wochen, vielleicht Monate dauern kann, bis er endlich darauf stoßen wird. Und während er noch versucht, diesen Gedanken wieder loszuwerden, spürt er die Anwesenheit einer Person. Und er trifft dort auf Selandri Schleierwandlerin. Eine Harlekin-Schattenseherin, von der niemand so genau weiß, wer sie ist, von der es aber Geschichten gibt, wie sie in den Jahrtausenden immer und immer wieder auftaucht. Manche sagen, es ist die immer gleiche Frau, andere sagen, der Titel Schleierwandlerin ist etwas, das einem besonderen Individuum übergeben wird, der aber über die Jahrhunderte weitergereicht wird und von unzähligen Frauen und Männern getragen worden ist bis zum jetzigen Zeitpunkt. Call erinnert sich auf einmal daran, dass er sie schon einmal gesehen hat, erinnert sich daran, dass sie ihn auf seiner Schmiede auf dem Mars aufgesucht hat, dass sie es war, die ihn angetrieben hat, dazu aufzubrechen, dass sie es war, die ihn zu diesem Planeten geschickt hat. Er weiß nur nicht mehr genau, wann das der Fall war. Er versteht aber sehr schnell, dass sie ihm etwas Wichtiges mitteilt, nämlich, dass er weitergraben muss. Er kann nicht gehen, er kann nicht aufhören, seine Aufgabe hier ist noch nicht beendet. Sie hüllt es in mystische Worte, die für jemanden wie Call und dessen kalkulierenden Verstand, der für Poesie wenig übrig hat, schwer zu verstehen sind, und dann lässt sie ihn einfach in den Tunneln stehen, dort, wo er sich dafür entscheiden muss, die Mission, die er eigentlich begonnen hat, oder der verzweifelte Kampf gegen die Zeit, um das zu finden, was die Schleierwandlerin eigentlich wollte, dass er ausgräbt. Und während Call noch überlegt, was nun zu tun ist, hat jemand anderes an einem anderen Ort der Galaxis einen wahnsinnig schlechten Tag. Wir werfen einen Blick auf Thrasin, den Unendlichen, einen Hochlord der Necrons, ein Teil der Nihilak-Dynastie. Einst ein Necron-Türschreiber, jemand, der dafür zuständig war, die Mumifizierungen der Höchstrangigsten zu beaufsichtigen und der einst weitaus zu früh aus dem großen Schlaf erwachte und dann damit begann, die Einsamkeit und Langeweile damit zu stopfen, dass er Artefakte zusammensammelte. Er wird aufgeschüttelt vom Klang der Glocke des heiligen Gerstal, einem Heiligen des Imperiums. Einst war er dort als Wächter der Schreinwelt, auf der die Glocke untergebracht war, gegen die Black Legion kämpften. Die Wächter der Schreinwelt versuchten, das Artefakt zu schützen. Die Black Legion wollten es schänden und vernichten und keiner der beiden hatte gesiegt, denn offensichtlich hat Thrasin seine Finger um die Glocke schließen und das Artefakt mit sich nehmen können. Er brachte es in seine gigantische Sammlung von Artefakten und dort war es bis zu diesem Zeitpunkt auch still und schön in seiner Stasiskammer. Die riesige Sammlung von Thrasin ist auch etwas, das bis jetzt kaum jemand zu Gesicht bekommen hat, das allerdings mit Sicherheit eines der Wunder der Galaxis ist. Alles befindet sich in Stasis, von den Artefakten, die er eingesammelt hat, bis hin zu den Lebewesen und manche munkeln, dass untergegangene Zivilisationen dort ihren letzten Beweis haben, dass sie einst wirklich existiert haben, untergebracht in seinen Abertausenden von Kammern, wo er sich daran erfreuen kann, was er für eine Sammlung angelegt hat. Und so finden sich hier Artefakte von längst untergegangenen Zivilisationen oder noch existenten, teilweise sogar Architekturabschnitte, die er hat mitnehmen lassen und Schlachtfelder mit Gefangenen, die er in Stasis hat versetzen lassen, um deren Großtaten nachzubilden. Und so stehen Orks neben Eldar und Space Marines, die wahrscheinlich nie wieder aufwachen werden und die erneut einzig und alleine seiner Begeisterung dienen. Die Glocke nun aber war, wie gesagt, ewig still, ein Artefakt, das er fast schon vergessen hatte, und nun beginnt sie auf einmal zu schlagen, laut und andauernd, ohne dass er einen Grund dafür erkennen könnte. Denn für ihn ist es ein Tag wie jeder andere auch, für irgendjemanden in der Galaxis oder gar die Galaxis aber muss es ein besonderer Tag sein. Und er kann es nicht einfach ignorieren, denn das Schlagen der Glocke ist nicht einfach nur Lärm, nein, es greift in die Substanz dieser Gruftwelt selbst ein. So kommt der erste Schlag und er spaltet direkt die Kammer, in welcher sich die Glocke befindet. Kühlmittel beginnt herauszufließen aus den aufgebrochenen Wänden und es fließt über Artefakte, die auf ewig ruiniert werden, waren sie doch nicht dafür gedacht, mit Flüssigkeit in Berührung zu kommen. Der zweite Schlag ist ein Eingriff in den Schaltkreis des Solemnum-Hauptprogramms, ein schwerer Fehler in der Gruftwelt, über die Thrasin herrscht, und jede seiner Kriegerlegionen begibt sich nun einhellig in den Stasisschlaf zurück, ohne dass er jemals den Befehl dafür gegeben hätte. Der dritte Schlag ist bereits so vernichtend, dass ein Necron-Körper selbst angreifen kann. Thrasin selbst verliert ganze 5 Ersatzkörper, während er verzweifelt versucht, das Problem zu lösen. Und dann tut es noch weitere 10 Schläge. Nach dem 13. verstummt sie schließlich und der Necron-Hochlord ist, ja, beruhigt fast ob der Stille, denn seine Möglichkeiten, irgendetwas dagegen zu tun, schienen einfach nicht zu existieren. Und dann ist er in der nächsten Sekunde furchtbar wütend ob der Schäden, die an seiner Sammlung angerichtet worden sind, und kurz ist er davor, die Glocke einfach zu nehmen und sie in das Netz der 1000 Tore zu werfen, wo sie doch einfach die Eldar plagen sollen, damit sie den genau gleichen Schaden erleiden können wie er oder noch schlimmer. Aber noch im Versuch zu werfen, hält er inne und beginnt nachzudenken, versucht zu verstehen, was passiert ist und begreift, dass irgendetwas in der Galaxis sich verändert haben muss, das einen Einfluss auf die Glocke genommen hat, und er weiß den Ort, an dem er die Frage stellen kann, ob und was passiert ist. Und so macht er sich auf eine Reise nach Thanatos, der Kronwelt der Oruskar-Dynastie, dort, wo das galaktische Stellarium beheimatet ist. Es ist ein perfektes Spiegelbild der Galaxis. Wenn sich irgendetwas in ihr verändert, zeigt es die Kopie unvermeidlich an. Man kann nicht eingreifen, die Veränderung ist immer an die Realität angepasst. Sein unangekündigtes Ankommen wird mit wenig Begeisterung empfangen, denn einst hat er irgendetwas aus diesem Stellarium entfernt, was nun Teil seiner Sammlung ist. Er verspricht es nicht erneut zu tun, man glaubt ihm tatsächlich und gewährt ihm schließlich Zutritt zum Stellarium. Und dort steht er nun und betrachtet dieses Wunderwerk der Technik und begreift sehr schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist. Er sieht ein unheilvolles Rot in den Strängen, die die Galaxis durchziehen und zusammenhalten, und er erkennt, dass irgendetwas sich bewegt, dass etwas kommt, das die Galaxis für immer verändern wird und auf keinen Fall zum Guten. Er begreift auch, dass die Oruskar seit langem wissen müssen, dass sich so etwas nähert, und weiß, dass sie nichts sagen oder tun dürfen, denn sie sind nur Wächter über die Galaxis, niemand, der selbst eingreifen darf. Er aber kann es natürlich, denn er ist nur seinem eigenen Vergnügen unterworfen, dient niemanden, dient auch keinem höheren Wohl, und warum sollte er nicht einmal damit beginnen, selbstlos zu sein, es ausprobieren, wie es sich anfühlt, bevor er sich wieder seiner eigenen Gier unterwirft. Und so studiert er die Karte weiter, angetrieben von dieser Idee, sucht nach dem Ursprung des Verderbens und findet diesen Ursprung, den Dorn in den Venen der Galaxis im Auge des Schreckens. Er sieht das erste Mal das winzig kleine Abbild von Kadia. Thrasin kennt den Planeten nicht, hat ihn nie besucht und weiß, dass es nun Zeit ist, dies zu ändern. Er wird ihr Erlöser sein, ob sie es wollen oder nicht, solange er das möchte. Und wenn er nicht mehr möchte, dann wird Kadia doch mit Sicherheit Artefakte haben, die er noch nicht in seiner Sammlung hat. Und aufs ein oder andere Mal wird sich diese Reise auf jeden Fall gelohnt haben. Und dann verlassen wir ihn und wie er seine Reise antritt und werfen einen Blick auf den letzten Teil, der sich in der Galaxis zeitgleich abspielt. Es geht um das Schicksal der Phalanx. Ein großes Schlachtschiff, das jetzt seiner düstersten Stunde bevorsteht, denn die Ablenkung, die Abaddon mit seinem 13. Kreuzzug auslöst, wird natürlich an anderen Orten genutzt. Und so finden sich jene in Bündnissen zusammen, die glauben, dass sie nun Abaddon übertrumpfen können, und zwei davon tragen die Namen Shontu, der Kriegsschmied der Iron Warriors und der Dämonenprinz Bellacor selbst. Sie wollen sich direkt nach Terra begeben. Sie wollen den Imperator und seinen Palast direkt angreifen, denn das ist es, was größer wäre als ein Kreuzzug im Auge des Schreckens. Und dann wäre Abaddon ein für allemal Geschichte, hat er doch das nicht geschafft, was sie vor ihm nun schaffen. Sie öffnen einen Warbriss in das Herz der Raumfestung Phalanx, das größte von der Menschheit je geschaffene Raumschiff, oder für die Menschheit geschaffene Raumschiff, denn wer es wirklich erbaut hat, weiß niemand mehr. Man weiß nur, dass es vor Jahrtausenden geschehen sein muss. Man weiß, dass Rogel Dorn es war, der es mit sich brachte und es als Geschenk in den Dienst des Imperators stellte, weswegen es Terra immer noch verteidigt und die Imperial Fists es als ihre Heimat und Hauptstützpunkt betrachten. Die beiden Dämonen wollen nun das Schiff an sich reißen und die Waffen, die es beinhaltet, direkt gegen den Palast des Imperators richten, denn sie wissen, dass sie eine derartige Zerstörungskraft haben, dass nicht einmal der gesicherte Palast auf Terra ihnen irgendetwas entgegensetzen kann. Es ist auch der beste Zeitpunkt, den sie wählen können, denn die Imperial Fists sind nur noch in geringer Mannstärke anwesend. So finden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch 30 Ordensbrüder der ersten Kompanie und die komplette dritte Kompanie auf der Phalanx. Die dritte Kompanie ist jedoch vollständig neu zusammengesetzt und hat absolut keine Kampferfahrung. Aber natürlich ist Aufgeben, selbst wenn man eigentlich keine Chance zu haben scheint, für einen Space Marine niemals eine Option und vor allem nicht für den Captain der dritten Kompanie, Thor Garadon, deren Anführer. Ursprünglich wurde er auf Callisto geboren, einem Jupitermond, und war ein Kind innerhalb einer wohlhabenden Familie. Diese sah sehr, sehr zufrieden auf den Tag, an dem er sich rekrutieren ließ, denn er war schon immer ein Dorn für die Familie, passte nie wirklich hinein, war zu offen, zu stur und auch zu rebellisch für die hohe Gesellschaft und einfach nicht hedonistisch genug. Innerhalb der Truppen tat er sich dadurch hervor, dass er tapfer und klug war. Allerdings wollte er niemals selbst in hohe Ränge aufsteigen. Alles, was er tat, war eine Auszeichnung nach der anderen sammeln. Und vermutlich wegen auch seiner für das Imperium nicht so ganz angenehmen Charakterzüge sah lange Zeit niemand für ihn ein Kommando oder einen höheren Posten vor. Schließlich aber trifft er auf Captain Julius Vogan, der mehr in ihm sieht, der ihn schließlich befördert und unter seine Fittiche nimmt. Er verliert seinen Mentor allerdings, so wie viele der dritten Kompanie, aufgrund einer taktischen Fehlentscheidung in einer Schlacht von Darnath Lysander. Die beiden Männer verabscheuen sich in den ersten Jahren, in denen sie sich kennen. Allerdings wird am Ende eine wirklich enge Freundschaft daraus, ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Garadon wird selbst schließlich zum Captain der dritten Kompanie, die allerdings nicht sonderlich viel Glück hat, wenn man sich sehr ehrlich mit ihr beschäftigt. Denn wird sie nicht nur einmal ausgelöscht unter dem Kommando von Darnath Lysander, sondern sie wird auch bei der Belagerung von Hydra Cordatus fast vollständig ausgelöscht, aufgrund dessen nun auch die komplette Neuzusammenstellung stattgefunden hat, weswegen Garadon auf einen Trupp völlig unerfahrener Kämpfer blickt, die bis jetzt noch nie miteinander in der Schlacht standen. Aber wie gesagt, warum sollte ein Imperial Fist Captain aufgeben? So zieht er alle Space Marines, die er hat, und sämtliche Mitglieder der Besatzung, die in der Lage sind, eine Waffe zu führen, zusammen und erklärt ihnen, dass sie einen großen Vorteil haben. Sie mögen unterlegen sein, aber sie kennen die Phalanx besser als der Feind. Jeder Winkel ist ihnen bekannt, jede Selbstschussanlage ist ihnen vertraut. Sie wissen, wo man Hinterhalte legen kann, und genau das tun sie schließlich. Ein Hinterhalt um den anderen. Die Kriegsmaschinen der Iron Warriors müssen ihre Verstecke mühsam eines nach den anderen ausheben, bis sich schließlich die Phalanx selbst erhebt, angegriffen von den dunklen Mächten des Chaos. Ihr Fleisch selbst wird durchdrungen von den dunklen Maschinen der Iron Warriors, ein Maschinenvirus frisst sich in ihr Bewusstsein und die Maschinengeister hinein, und so kommt der Moment, an dem sich die automatischen Verteidigungsanlagen gegen die Iron Fists und die Besatzung richten. Luftfilter schalten sich auf einmal ab, dort, wo sie dringend gebraucht werden würden. Radioaktive Reaktorabfälle ergießen sich in die Gänge. Gravitation wird ausgeschalten, wenn man einen Fuß in den falschen Raum setzt. Und dort, wo die Maschinenviren von Shontus Kriegsmaschinen übernehmen können, verdreht sich alles und erwürgt teilweise diejenigen, die den Raum betreten, einfach mit dem blanken, lebendig gewordenen Metall. Und auch das andere Grauen, das das Chaos immer begleitet, hält Einzug in der Phalanx. Man kann schreiende Gesichter in den Wänden sehen, klauenbewehrte Hände, die versuchen durchzubrechen. Es ist ein ständiges Stöhnen und es beginnen Gesänge von widerwärtiger Natur. Die Realität verdreht sich, völlig gleich, wohin die Verteidiger kommen. Aber immer noch halten die Imperial Fists stand. Sie haben Dorn im Herzen und wissen, dass sie sein Schiff nicht ans Chaos verlieren können. Außerdem würde Terra bombardiert werden, würden sie aufgeben. Der Verlust wäre also nicht einfach nur der Verlust eines der wichtigsten Schiffe der Menschheit. Es wäre ein Verrat an ihrem Primarchen selbst. Und das ist es, was sie weiter antreibt. Garadon beginnt mit verzweifelten Gegenmaßnahmen. Er lässt die Geschütze, die noch unter ihrer Besatzung stehen, nach innen richten, und all das, was Chaos verseucht ist, wird nun unter dem Feuer herausgebrannt. Es ist wahrlich keine leichte Entscheidung für Garadon, spürt er doch jeden einzelnen Schuss, als würde es in sein eigenes Fleisch eintreten. Denn er ist doch derjenige, der die Phalanx verteidigen soll, und nun muss er Teile davon unwiederbringlich vernichten. Am Ende gehen in diesem verzweifelten Gegenschlag ein Zehntel des Schiffes verloren. Entweder explodieren sie direkt oder sie lösen sich von der Phalanx ab, stürzen in die Atmosphäre Terras ein und verbrennen im heiligen Feuer, das sich dann über ihnen auftut. Der Maschinenvirus allerdings verliert die Oberhand und Garadon schafft es blind, einen anderen Kurs für die Phalanx zu wählen, schafft es, das Schiff aus dem Orbit von Terra zu entfernen, damit selbst wenn sie nun verlieren sollten, die Waffen nicht mehr gegen den Palast und den Imperator selbst gerichtet werden können. Das Schiff treibt nun ziellos in den Gezeiten des Immateriums, kann nicht mehr gegen Terra geführt werden, aber das Chaos ist immer noch vor Ort. Und Bellacor blickt auf das, was passiert ist, und beginnt so etwas wie leichte Frustration zu spüren, weiß aber, dass er es immer noch an denjenigen auslassen kann, die ihm all das eingebrockt haben. Der Widerstand von ihm und seinen Dämonen wird also unvermittelt härter. Shontu stirbt zwar und die Ehre der Imperial Fists kann zumindest zum kleinen Teil wiederhergestellt werden, aber mit jedem Space Marine, den Garadon verliert, mit jedem Besatzungsmitglied, das von Dämonen zerfetzt wird, weiß er, dass der Sieg immer unerreichbar wird. Vor allem weiß er, dass im Immaterium selbst Bellacor auf eine nahezu unermüdliche Masse von Dämonen zurückgreifen kann, muss er sie doch nur einfach immer weiter und weiter beschwören. Und so lässt er schließlich den Rückzug anordnen bis zur Kammer der Stürme, um dort nun das letzte Gefecht seiner Kompanie, der ersten und der dritten, durchführen zu können. Er will einen ehrenvollen Untergang für die Imperial Fists, er will keinen weiteren Rückzug, aber hier ist der Ort, an dem man aus der Geschichte heraus auf ihn blicken kann. Und so beginnt die große letzte Schlacht der Phalanx. Dämonenklauen treffen auf Bolterfeuern und Bellacor gibt rücksichtslose Befehle, ist fast schon begeistert in dem Gemetzel, in dem er sich jetzt gerade bewegt. Wie sollte er auch anders damit umgehen? Er weiß, dass ihn erneut ein sterblicher Champion übertrumpft hat. Er weiß, dass er nun wegen derjenigen, gegen die er kämpft, hier keinen Trumpf gegen Abaddon mehr erringen kann. Also möchte er zumindest Rache nehmen. Und so verschleudert er seine Dämonen noch stärker, als er es ohnehin schon tun würde. Natürlich hat ein Dämonenprinz keine Gedanken dafür, wie das Leben seiner Diener enden könnte. Aber hier muss er nicht einmal aus strategischen Gründen daraus achten. Und so wird er immer und immer brutaler. Es braucht ja nur wenige Griffe ins Immaterium selbst und schließlich entscheidet er sich dazu, selbst in den Kampf einzugreifen, um es vollständig zu genießen. Was er dabei allerdings übersieht, ist, dass seine Gesänge und sein Griff ins Immaterium nicht nur Dämonen anlockt, sondern dass auch etwas ganz anderes daraus hervortreten kann, was schließlich auch passiert. Es ist die Legion of the Damned, die nun unvermittelt in den Kampf eingreift. Leise, aus dem Nichts, wie es ihre Natur ist, dort, wo die Hoffnung für die Kämpfer des Imperiums fast schon verloren scheint, treten sie auf, Geisterfeuer in den Rüstungen, solche, von denen man nicht genau wissen möchte, woher sie kommen und wer sie einst waren, bei denen man aber immer weiß, auf welcher Seite sie stehen, zumindest wenn man zum Imperium gehört. Bellacor blickt auf die neuen Gegner, flucht und betet, aber muss erkennen, dass seine Reihen damit beginnen, sich zu lichten. Ein Schuss nach dem anderen zerfetzt seine Dämonen und vor allem viel, viel schlimmer, er ist nicht mehr in der Lage, neue nachzubeschwören. Und so wendet sich diese verzweifelte letzte Schlacht, die ein verzweifeltes letztes Aufbäumen der Imperial Fists gegen das Unvermeidliche hätte sein sollen, doch noch zu einem Sieg des Imperiums. Bellacors sterblicher Leib wird von Garadon selbst derartig zerfetzt, dass er sich ins Nichts wirft, das die Phalanx umgibt, um seinem Ende zu entgehen, und dann blicken sie auf das Chaos um sich herum, stellen fest, dass es leise geworden ist, dass kein Dämon mehr schreit und kein Bolter mehr feuert und dass die Phalanx tatsächlich gerettet worden ist, dass das Unmögliche möglich gemacht wurde durch eine Verstärkung, mit der niemand gerechnet hätte. Allerdings ist der Zustand des Schiffes katastrophal. Die Besatzung wurde fast vollständig vernichtet, das Schiff selbst ist derartig schwer beschädigt, dass es unbedingt repariert werden muss, und auch die Reihen der Imperial Fists haben sich empfindlich gelichtet. Von der dritten Kompanie sind nur noch 48 kampfbereit, von der ersten nur noch 15 am Leben, aber die Legion of the Damned ist immer noch da. Diejenigen, die eigentlich immer dann verschwinden, wenn ihre Aufgabe erledigt ist, stehen immer noch in der Kammer der Stürme und warten stumm auf irgendetwas, von dem Garadon aber nicht sagen kann, was es ist, und von dem auch niemand fragen möchte, was es ist. Denn natürlich erkennen sie den Sergeant in seiner Rüstung, erkennen das Geisterfeuer, das unter seinem Helm lodert, aber niemand kann es über sich bringen, mit ihm darüber zu sprechen, was sie hierher gebracht hat und was nun die nächsten Schritte sein könnten. Sie sind zu fremd, zu geisterhaft, zu seltsam, vielleicht zu sehr eine Erinnerung an das, was aus jedem Space Marine werden kann. Und so unterhält man sich nun unter den letzten Offizieren, die noch verblieben sind, was zu tun ist. Geht man zurück nach Terra oder macht man einen kurzen Weg zum Mars, um dort repariert zu werden? Garadon hält beide Pläne für vernünftig, merkt aber tief in seinem Herzen, dass diese beiden Ziele nicht für sie bestimmt sind. Da sind irgendwelche Pläne für die Phalanx in den Schatten, die er nicht genau versteht, die er nicht lesen kann, die aber vielleicht die Legion of the Damned kennt, weswegen sie immer noch auf seinem Schiff sind. Aber er hat keine Antworten auf Fragen, die eigentlich auch niemand außer ihm stellen will, und so macht man sich auf den Weg auf nach Terra, kommt allerdings nicht sonderlich weit, denn kaum hat man die Phalanx in Bewegung gesetzt, erreicht sie ein verzweifelter Hilferuf von Cardia, der darum bittet, dass all jene, die sie hören, sich nun auf den Weg aufmachen mögen, um den Planeten vor dem Untergang zu retten. Die Offiziere sagen, die Phalanx kann das nicht mehr. Garadon aber sagt, es ist völlig gleich, ob sie es noch kann oder nicht. Das ist das Zeichen, auf das er gewartet hat. Das ist der Hilferuf, dem sie nun folgen müssen. Und so setzt er die Phalanx in Bewegung, ändert den Kurs weg von Terra, weg von der Heimat und hin nach Cardia mitsamt der Legion of the Damned, deren Sergeant ihn vielleicht einmal kurz ansieht. Garadon ist sich nicht sicher, aber da scheint ein zufriedenes, geisterhaftes Nicken zu sein, bevor der Sergeant seinen Blick wieder in die Unendlichkeit der Galaxis hinauswendet, Gedanken hegend, die nur er selbst kennt. Und damit sind wir dann für heute auch am Ende für die heutige Folge und werden das nächste Mal den Blick zurück nach Cardia, die Verteidiger, und das, was unsere anderen drei Truppen dort vielleicht tun, wenden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Mir bleibt an der Stelle wie immer nichts weiter übrig, als euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, ganz gleich, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche, da aber relativ sicher, wieder mit einem Age of Sigmar-Thema. Bis dahin, macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.